Künstliche Intelligenz ist natürlich in aller Munde im Moment. Jeder braucht es, alle machen es. Viele machen es irgendwie, nutzen irgendwelche Tools. Und am Schluss weiss niemand so genau, ist das eigentlich gut, dürfen wir das überhaupt, gemacht wird es trotzdem. Aber genau aus dem Grund hat Julian Ribartsch Kelvin Risk gegründet. Das ist nämlich ihr Partner oder ein Partner für KI Governance und Risikomanagement. Was genau sie machen, erzählt er gerade selber. Ein mega spannendes Unternehmen aus der ETH heraus entstanden und so wirklich mal wieder ein Startup, wie man sich es vorstellt. Darum freue ich mich mega auf das Gespräch.
Herzlich willkommen zum Mach Dein Ding Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2025 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lass dir deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss reinfliessen kann. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes.
Hi Julian, schön bist du da, wie geht's?
Hi Nico, vielen Dank, dass du mich hier hast.
Ja, mega schön bist du da. Wie man direkt gehört, und darum muss ich es erklären, im Normalfall sind ja alle meine Folgen Mundart mit Schweizer Gründerinnen und Gründern. Man hört direkt, du bist nicht Urschweizer, aber du hast in der Schweiz studiert und wohnst immer noch in der Schweiz, oder?
So ist es, ja. Ich, seit knapp 12 Jahren wohne ich jetzt in der Schweiz.
Wie bist du in die Schweiz gekommen? Und warum?
Ich bin damals in die Schweiz gekommen, weil ich Physik studieren wollte und die beste Uni für Physik war damals in der Schweiz. Die ETH ist es, glaube ich, immer noch, wenn man nicht nach England wollte. Und ich wollte lieber in die Schweiz als nach England. Und dementsprechend war meine Wahl hier. Und seitdem bin ich mit einigen Unterbrechungen eigentlich dauerhaft hier geblieben, zum Teil auch, weil meine Frau hier wohnt.
Du hast Physik wollen studieren? Also ich nehme an, du hast es dann auch studiert oder hat sich noch etwas geändert?
Nein, nein, ich habe Physik dann auch studiert. Ich habe dann Teilchen und Astrophysik studiert und habe das dann auch abgeschlossen, genau.
Und wie kommt man von dem Studium nachher zur KI-Governance?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich sehr viel mit Computational Physics beschäftigt. Das bedeutet also, wie genau kann ich zum Beispiel Galaxiespektren und dergleichen modellieren mit Computerprogrammen. Und damals hat man schon KI verwendet, beziehungsweise Machine Learning verwendet. Auch schon eine Art von generativer KI, allerdings die Vorform von dem, was heute verwendet wird. Und damals hatte ich also schon relativ viele Touchpoints mit KI. Gleichzeitig habe ich dann aber trotzdem nochmal Industrie gewechselt, bevor ich jetzt die Firma hier gegründet habe. Was die Firma macht, besprechen wir ja gleich. Ich war zwischendrin aber noch im Venture Capital Bereich und habe da gearbeitet, um in Firmen zu investieren, gerade im Industrietechnologiebereich.
Also, ich habe den Bahnhof verstanden vorher, wo du da von Galaxien erzählt hast, aber über das müssen wir heute auch nicht reden. Es ist immer wieder spannend zu merken, von was dass man eigentlich alles überhaupt keinen Plan hat. Aber dann bist du trotzdem auch von dieser Physik und Galaxien und so weiter, das klingt jetzt alles nicht so Startup-like. Wie bist du von dort denn überhaupt ins Venture Capital gekommen? Warum das Interesse und gibt es eine Verknüpfung oder ist das völliger Zufall gewesen und du hast etwas anderes wollen machen?
Die Verknüpfung ist genau die Verwirrung, die du gerade zeigst, nämlich ich habe mir überlegt, ich wollte etwas machen, was ein bisschen mehr Anwendung in der realen Welt, die du und ich heute irgendwie auch bemerken, findet. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wo kann man denn Technologie und Business, wo findet man denn diese Verknüpfung am meisten? Und da war meine Antwort damals Venture Capital, nämlich da, wo man in Deep Tech Firmen investiert. Und da habe ich mich dann umgeguckt und bin dann bei B2 Venture gelandet. Die hießen früher B2B Partners im Industrietechnologiefonds und habe da eben in Deep Tech Firmen angefangen zu investieren. Das war also mehr aus der Notion, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas machen, was ein bisschen praktischere Anwendungen hat als eben Astrophysik.
im Venture Capital arbeiten ist ja aber gerade auch so in der Startup-Szene schon auch noch ein Traum. Oder häufig finden wir das sehr, sehr spannend und das wollen einige. Wie hast du das geschafft? Also hat dir da das Physikstudium etwas gebracht, dass du auch irgendwelche physikalischen Sachen hast können verstehen? Oder warum bist du gefragt gewesen überhaupt für so eine Venture Capital Firma?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Haupteigenschaft ist, glaube ich, dass wir in Industrietechnologie investiert haben. Das heißt also Robotik, Elektronik, welche Arten von neuen Computation-Paradigmen kann man da draußen haben? Wie können Chips noch schneller werden? Und da hilft natürlich schon, wenn man mal von der, was ich, Maxwell Equation gehört hat oder andere physikalische und elektronische Paradigmen im Hinterkopf hat. Having said that, glaube ich, dass viel auch trotzdem noch Glück war, muss man ganz einfach sagen.
Okay, lassen wir auch den Teil retour oder hinter uns. Du bist dann im Venture Capital gearbeitet, das heisst, du hast Startup Luft geschnuppert, ja. Du hast von außen die Stories gesehen, du hast können entscheiden, wo investieren wir drin, wo investieren wir nicht drin, vielleicht wie viel. Ist das dann auch in dem Moment so ein bisschen der eigene Wunsch greift, zum sagen, ich möchte eigentlich selber mal ein Startup haben und auf der anderen Seite hocken? Oder ist dann einfach plötzlich die Idee da gewesen zu Calvin Risk, warum nachher Gründer wurde?
Ja, ich habe relativ lange in diesem Fonds gearbeitet und was man als Investor macht, ist, man guckt sich sehr, sehr viele verschiedene Firmen und Firmenkonzepte an und bewertet die und guckt dann, ob das eigentlich Sinn macht, dort zu investieren und ob man glaubt, dass man hier dann bei einem möglichen Exit, der in der Zukunft passiert, den richtigen Return hat. Das heißt aber auch, dass du sehr, sehr viel bewertest und nicht mehr so viel sozusagen selber kreierst und schaffst. Und das hat mich nach einigen Jahren, wo ich da gearbeitet habe, eben ein bisschen geärgert, beziehungsweise habe ich das ein bisschen vermisst von der Zeit, wo ich eben doch noch Sachen eben selber entwickelt habe. Und ich wollte da was Eigenes aufbauen. Und was ich eben sehr, sehr oft gesehen hatte mit Firmen, die gerade KI-gestützte Systeme anwenden bei Enterprises, also Enterprise-Kunden, ist, dass diese Firmen extrem Schwierigkeiten hatten, das über diesen Trial- und Pilotenphase hinwegzubekommen und in die Produktion zu schaffen. Und was man natürlich als Investor sehr, sehr oft macht, ist, man Referenztelefonate. Referenztelefonate bedeutet, du rufst die Partner, die Kunden dieser Firmen an und fragst, hey, wie sieht's eigentlich aus? Kann die Firma was? Ist das Produkt interessant für euch? Was habt ihr vor mit dem Produkt? Was ist eure Vision? Warum macht ihr das? Und was ich immer wieder nachgefragt habe, ist, warum bringt ihr diese Firma, obwohl ihr sehr, sehr positive Testresultate mit der Software dieser Firmen hattet, warum bringt ihr die eigentlich nicht in Produktion? Und eine der Hauptantworten, die ich hier gehört habe, war zweierlei. Das eine, hey Julian, die Firma finden wir super, das Produkt finden wir super, das ist aber nicht traditionelle Software, heißt also nicht deterministische, regelbasierte Software. Und wenn etwas passiert, dann ist es mein persönlicher Kopf, der rollt. Das war die erste Aussage. Die zweite Aussage war, es ist für uns extrem schwierig zu erörtern, wie hoch die Risiken sind, die operationellen Risiken sind, diese Systeme dann auch wirklich einzusetzen. Also was kann passieren? Kann es zum Reputationsschaden kommen? Wie schnell kommt es zu gewissen Finanzschäden? Wie schnell kann meine Manufacturing-Line ausfallen, wenn ich hier ein wichtiges KI-System habe, das nicht richtig funktioniert? Und dieses Risiko hat sie davon abgehalten, weil sie eben nicht genau herausfinden konnten, wie dieses Risiko funktioniert und wie hoch dieses Risiko ist, hat sie davon abgehalten, diese Software auch wirklich einzusetzen, dauerhaft. Und da ist eigentlich diese Idee entstanden von Calvin Risk.
Also das heißt, du hast gesehen, dass eben gerade größere Firmen eigentlich alle Interesse hätten und auch erste so Testerfolg haben, aber sich nachher sehr schwer tun, wirklich sich fix für ein KI-Tool zu entscheiden. Weil man eben so die KI halt das Gefühl hat, ja, und nachher übernimmt die Weltherrschaft, was macht sie denn mit mir?
Genau.
Also wie abhängig bin ich denn, was ist? Und hast gemerkt, da braucht es irgendjemand, wo das auswertet? Oder was macht denn jetzt Calvin Risk genau?
Ja, also Calvin Risk bietet eine Software für eben größere Firmen an. Und diese Software analysiert KI-Systeme und bewertet KI-Systeme in Bezug auf die Qualität dieser KI-Systeme. Heißt also, sind die gut genug, um sie wirklich im Feld einzusetzen? Das machen wir über verschiedenste Dimensionen, sei es irgendwie die Sicherheit dieser KI-Systeme sicherzustellen. Also kann man die irgendwie verarschen? Wie performant sind die Systeme? Also wie akkurat geben die eigentlich das wieder, was man möchte? Bis hin zu Dingen wie, gibt es da diskriminatorisches Verhalten? Also gibt es ein Bias in diesen Systemen, das irgendwie eine Auswirkung hat auf bestimmte Menschengruppen, die du nicht haben möchtest. Und das Verhalten analysieren wir von den KI-Systemen und geben dann den Firmen eben zurück, ist das gut genug, um es einzusetzen oder nicht.
Und also das heisst, ihr kommt immer dann zum Zug, wenn es in einer Firma darum geht, etwas Neues zu implementieren oder auch bestehende Sachen mal überprüfen und schauen, geht das überhaupt, muss man noch nachbessern, muss man etwas rausholen oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also beides. Also wir werden dann eingesetzt, wir kommen meistens dann zu Tage, wenn das KI-System gerade erstellt wurde und man möchte es das erste Mal testen, möchte gucken, ist es gut genug, um es einzusetzen. Aber wir haben auch die Anwendung, dass Firmen uns verwenden, um sozusagen das Monitoring zu machen. Das bedeutet also, um sicherzustellen, dass das KI-System sich über Zeit nicht verschlechtert hat, dass wenn das System irgendwie neu kalibriert wird, also neu trainiert wird, zum Beispiel durch neue Trainingsdaten, dass das immer noch so gut performt, wie man möchte, dass es performt. Und genau, in diesen beiden Fällen werden wir eigentlich hauptsächlich eingesetzt. Wir haben auch noch einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil von der Software ist nicht das Testing, sondern die Governance-Prozesse. Das bedeutet also, wir helfen Firmen, die richtigen Prozesse innerhalb der Firma aufzusetzen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen, alle Sicherheitsanforderungen, alle OKs eingeholt sind, die du brauchst, um dieses System eigentlich ins Feld zu bringen. Also dieser Governance-Teil ist auch noch Teil von der Software.
Und machen die das selber auch mit KI?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir, dadurch, dass wir mit Banken und Versicherungen arbeiten, die ja sehr viel arbeiten, die ja eher risikoavers sind, ist es wichtig, dass wir nicht KI einfach direkt mit KI analysieren. Weil da, also erstens gibt es da einige Probleme. Zum Beispiel könnte die KI, die wir einsetzen, um das zu analysieren, ja auch die gleichen Biases haben wie die andere KI und dann die nicht entdecken. Aber zweitens müsstest du die da ja auch irgendwie validieren bzw. testen und gucken, ob die gut sind. Das heißt also, was wir machen ist, wir generieren Testszenarien, also sozusagen Beispiele, die mit denen das System getestet wird, generieren wir über KI. Aber das Testing selber passiert bei uns über mathematische, statistische Methoden, die nicht Large Language Modelle zum Beispiel sind.
Okay.
Also nicht
technisch. Sehr vertieft, für das komme ich auch zu wenig draus. Aber super spannend. Jetzt, du hast gesagt, Versicherungen, Banken sind ein grosser Teil von euren Kunden. Wie habt ihr es geschafft, überhaupt also Kunden zu gewinnen? Oder kannst du mal wirklich die Entstehungsgeschichte auch uns mitnehmen? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass die Entwicklung von eurem Modell oder von eurer Software wahrscheinlich auch nicht gerade gratis war, sondern wahrscheinlich auch eher komplex. Das heisst, ich nehme an, sie braucht Kapital. Wann war die Idee gewesen? Wie sind ihr vorgegangen? Wie haben sie das finanzieren können? Erzähl mal.
Ja, also ich muss vielleicht dazu sagen, unser CTO hat das zusammen mit mir gegründet. Also wir sind zwei Gründer und unser CTO hat damals seinen Doktor an der ETH gemacht und zwar genau auf dem Gebiet, also im Endeffekt, wie bewerte ich die Risiken von statistischen Methoden, wie zum Beispiel KI-Systemen, gerade auf gerade im Finanzmarkt, also bei Banken und Versicherungen. Und das heißt, wir haben Anfang 2022 haben wir uns gefunden über einen gemeinsamen Freund, dem wir, glaube ich, zusammen das Ohr abgeredet haben zum Thema, was wir bauen wollen. Und der dann irgendwann gesagt hat, hey, redet, labert nicht mich voll, sondern redet miteinander. Ihr wollt, glaube ich, genau das Gleiche machen. Da haben wir ein halbes Jahr lang geguckt, ist da überhaupt Interesse für dieses Thema? Man muss dazu sagen, dieses Thema war ein bisschen anders aufgehängt am Anfang. Wir wollten am Anfang eine Versicherung für KI-Systeme bauen, was ja auch mit Risiko zu tun hat und mit Risikobewertungen, haben aber relativ schnell in diesem halben Jahr herausgefunden, Versicherungen für KI-Systeme sind zwar wichtig und werden sicherlich irgendwann kommen, es ist aber noch zu früh dafür. Das bedeutet also, die meisten Firmen sind gerade dabei herauszufinden, wie setze ich diese Systeme eigentlich ein und sind noch nicht daran, sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Restrisiko versichern lassen. Und in diesem halben Jahr haben wir eben auch einen ersten Kunden gefunden. Das heißt also, als wir gegründet wurden, Mitte 2022 im August, hatten wir schon einen ersten Kunden. Das war eine große Versicherungsgruppe aus Europa. Und diese Versicherungsgruppe ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben Risiken in unserem Portfolio von KI-Systemen. Wir können die nicht einschätzen. Könnt ihr uns helfen?
Aber ihr habt damals bei der Gründung die Software dann schon gehabt? Oder habt ihr wirklich auch gesagt, okay, wir entwickeln jetzt die Software auf euch ein Problem, aber mit dem Ziel, dass es nicht einfach die Software, eure Software ist, sondern dass wir eine Firma gründet und ihr unsere ersten Kunden sind und uns das auch vorfinanzieren? Also, habt ihr euch dann müssen auch einen finanziellen Vorschuss geben? Oder was heisst, ihr habt einen Kunden gehabt?
Also wir hatten noch keine Software, als wir gestartet haben. Wir hatten natürlich durch eben Siangs PhD die Grundlagen schon, aber wir hatten noch keine Software dafür gebaut. Das heißt, ja, wir mussten die erstmal bauen. Und das haben wir damit angefangen, dass wir eine Finanzierungsrunde eigentlich schon relativ früh gesammelt haben. Das heißt also, wir haben mit zwei Venture Capital Fonds gesprochen gehabt. Der eine hieß damals Wingman Ventures, heute heißt er Founderful. Und der andere ist B2 Venture, also der Fonds, für nicht der gleiche Fonds, für den ich gearbeitet habe, aber die Gruppe. Und mit denen, und die haben eben das Thema sehr interessant gefunden, haben auch den ersten Kunden, den wir da hatten, sehr interessant gefunden und haben sich dann entschieden, in einer Pre-Seed-Runde in uns zu investieren. Knapp 1,5 Millionen, und mit diesen 1,5 Millionen plus dem Commitment von dieser Versicherungsgruppe, unser Produkt eben auszuprobieren und zu verwenden, haben wir dann die Firma aufgebaut und das Produkt aufgebaut.
Also, eben, es ist ja 1,5 Millionen, ist nicht mega viel Geld, aber für den Stand, wo wir gewesen sind, eigentlich einfach mal von einer Idee und ein Test kommt, doch ja. Schon mal einen Betrag. Kannst du über die Bewertung damals reden? Also wie hoch habt ihr die Idee und mit dem einen Kunden geschafft, schon zu bewerten?
Ja, also die Bewertung in diesem frühen Phase von Investments passiert ja nicht über wie viel Umsätze hast du jetzt und wie wird das nach vorne gerechnet, sondern die passiert ja dadurch, dass du dir überlegst, wie viel Prozente der Firma möchte ich eigentlich abgeben und wie viel macht Sinn abzugeben, auch in Bezug auf zukünftige Venture Capital Runden, damit überhaupt noch jemand in die Firma investiert, weil wenn du direkt irgendwie 50% der Firma abgibst, dann investiert halt in den Folgerunden keiner mehr in dich, weil dann sind die Founder nicht incentiviert genug, weiterzumachen. Das bedeutet, man landet dann irgendwann immer so zwischen 10% und 25%, je nachdem, wie gut du verhandelst und wie interessant deine Idee ist, wie viele kommerzielle und andere Punkte du hast. Und da sind wir auch gelandet in dem Range. Ich weiß, das ist jetzt ein breiter Range. Die genaue Bewertung darf ich nicht sagen, aber es war so, dass wir, ja, so, dass wir knapp, ich glaube, wir haben damals knapp 15% oder 20% abgegeben. Ich bin mir gar nicht so sicher.
Okay, also noch ein bisschen eingeschränkter, nicht zwischen 10 und 25, sondern zwischen 15 und 20. Genau. Also eben für die Idee natürlich, also das ist ja klar, man investiert in die Idee, in die Personen dahinter, glaubt man den Personen, die das machen, dass sie fähig sind, die Idee umzusetzen. Genau. Wie gross ist das Potenzial? Logisch, es gibt noch keinen Umsatz, aber trotzdem, das heisst, ihr habt das geschafft, doch, ich meine eben, das ist absolut nur auf dem Papier, bringt nichts. Aber ihr habt es geschafft, das für irgendwie, ja, nahe 10 Millionen zu bewerten und das gratuliere da dazu. Und bis jetzt haben wir ja bewiesen, dass es nicht nur eine heisse Luft war, sondern funktioniert hat. Nur noch mal schnell für Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir vielleicht kurz auf das Thema eingehen. Eben, ich glaube, einige haben das, verstehen das noch falsch, was sich überlegen, dann mal zu gründen mit eben einer Bewertungsmethode und wie viel Prozent wollte ich abgeben. Sondern man denkt, man sucht Geld und dann muss man halt verhandeln und irgendwann hat man da Geld. Und man denkt, glaube ich, häufig auch der Investor will immer möglichst viel Anteil, was eben nicht korrekt ist. Kannst du das noch schnell ein bisschen, du hast ja selber in diesem Bereich gearbeitet, darum kannst du das noch viel besser erklären wie ich. Warum will das der Investor gar nicht?
Weil, also erstens, die meisten Venture Capital Fonds Minderheitsinvestoren sind. Das heißt also, die Mehrheit nicht übernehmen wollen von so einem Investment. Das ist der erste Faktor. Aber der viel wichtigere Faktor ist, wenn du zu viel von einer frühphasigen Firma übernimmst, in einer sehr frühen Phase, dann bleibt den Gründern natürlich dementsprechend weniger Shareholding übrig. Jetzt oft sind ja solche Venture Capital oder Venture Capital finanzierten Unternehmen brauchen ja oft nicht nur einmal oder zweimal Geld, sondern sehr oft Geld, was auch ein bisschen mit dem Venture Capital Spiel zusammenhängt. Also warum sage ich das? Weil wenn du Venture Capital reinholst, dann gibt es eine gewisse Erwartung an den Growth, also an das Wachstum der Firma. Und um dieses Wachstum zu stemmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann noch einige Runden später brauchst, relativ hoch. Und wenn du jetzt schon sehr, sehr früh in der ersten Runde viele Prozente der Firma abgibst, dann kommst du schnell in den Folgerunden zu dem Punkt, wo die Founder dieser Firma, die du ja incentiviert halten möchtest, diese Firma zu führen und auch gut zu führen, fast kein Shareholding mehr haben, also keine Anteile an ihrem eigenen Unternehmen mehr besitzen. Und das ist natürlich schlecht, weil dann sind die ja kaum incentiviert, diese Firma zum Erfolg zu bringen. Mhm. Und dementsprechend versuchst du es nicht allzu groß zu halten, dein Shareholding, dein erstes.
Definitiv, dass in Folgerunden überhaupt noch möglich ist, auch neue Aktien zu einem guten Preis auszuhändigen. Und der Gründer nach wie vor einen hohen Anteil hat, um weiter dabei zu bleiben. Okay, ihr habt also den ersten Kunden gehabt, und dann die Investitionen auch. Wie lange ist es denn gegangen, um die Software zu entwickeln, um mal können wirklich auch ins Testing gehen und dem Kunden erste Ergebnisse liefern?
Also dem Kunden haben wir die ersten Ergebnisse nach einem halben Jahr geliefert. Die, ich würde sagen, wirklich erste solide Software, also Softwareversion 1, die wir abgeliefert haben, hat aber noch deutlich länger gebraucht. Also das Thema, das wir behandeln, ist ja eher ein Deep Tech-Thema, das heißt also, man braucht relativ viel Zeit, um die Technologie dahinter aufzubauen. Gerade wenn man das gut machen möchte mit den Bewertungen und nicht nur oberflächlich irgendwie anschauen möchte, sich die Modelle. Und dementsprechend haben wir sicherlich ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht, bis wir hier die erste ordentliche Version dieser Software aufbauen konnten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind sicherlich auch immer noch an dem Punkt, wo wir das weiterbauen müssen, damit das zukunftsträchtig bleibt, weil wir haben angefangen vor ChatGPT. Ja? ChatGPT ist dann erst danach rausgekommen. Das bedeutet also, wir haben natürlich angefangen mit traditionellen Machine Learning Systemen, prädiktiven Machine Learning Systemen, und haben uns dann eben weiterentwickelt mit der Software auf GenAI. Dieser KI-Bereich, der entwickelt sich im Moment so schnell, dass wir eigentlich, dass wir genauso schnell weiterentwickeln müssen, wie sich dieser Bereich eben weiterentwickelt. Und das ist nicht ganz einfach, ist sicherlich auch eine unserer großen Aufgaben, die wir für die nächsten Jahre haben. Bedeutet aber auch, dass wir eigentlich dauerhaft nie ganz fertig sind, wenn man so möchte.
Ja, aber ich glaube, habe ich das Gefühl, und das wird vielleicht manchmal auch schön verkauft, gerade Software as a Service, Softwareunternehmen, das ist eben darum so spannend, weil man kann den Code einmal entwickeln und es nachher unbefristet verkaufen, oder? Und es ist ein riesiger Skalierungseffekt. Und wenn man mit Leuten redet, die so Unternehmen haben, sagen alle, die Wartung, die Weiterentwicklung, Bugfixing und so weiter, ist so viel aufwendiger, wie sie es ursprünglich einmal gedacht haben. Also natürlich, man kann das skalieren, man kann sehr viel Geld damit verdienen, es beweist jetzt ganz viele Firmen, aber meistens ist es doch deutlich aufwendiger, auch langfristig, wie man sich so am Anfang so vorstellt. Aber jetzt habe ich das richtig gehört. August 22 gegründet. Mhm. Anderthalb Jahre gut gehabt, bis eigentlich die erste richtige Software rausgekommen ist.
Ja.
Das wäre ja dann etwa Januar 24.
Plus genau. Minus. Ja.
Das ist jetzt noch nicht mal 2 Jahre her.
Ja.
Und wenn ich jetzt auf eurer Webseite bin, ich habe es jetzt leider schon wieder zugemacht, aber da haben wir ja Kunden, also mal ganz Europa und grosse, wirklich grosse Firmen und so weiter. Wie habt ihr denn das angebracht, in dieser kurzen Zeit nicht nur so eine Software zu entwickeln, sondern parallel dazu dann wirklich auch so grosse Kunden zu akquirieren, weil gerade bei so Grossbetrieben ist ja der Prozess häufig eher kompliziert.
Ja, dauert auch irre lange. Und zwar nicht nur wegen dem eigentlichen Interesse generieren bei diesen Firmen und irgendwie auch nicht nur die richtige Person in diesem Unternehmen zu finden, die sozusagen auch die Power hat, das umzusetzen in der Firma, sondern auch die ganzen Compliance-Prozesse zu durchlaufen, also irgendwie IT-Security-Assessments, die ganzen Governance-Schritte. Und die Prozesse der Firma sind wahnsinnig langsam, die Entscheidungswege sind sehr, sehr lange. Das dauert sehr, sehr lange. Und wir haben relativ früh damit angefangen, diese großen Firmen eben anzusprechen und damit den richtigen Leuten zu sprechen. Richtig heißt bei uns immer vielleicht dazu gesagt, First Line of Defense, Second Line of Defense, so denken wir. Das ist bei Banken und Versicherungen sind das die entweder die KI-Systeme bauen oder die sozusagen dann dafür sorgen, zu analysieren, ob die es gebaut haben, das Ganze richtig gemacht haben. Und also das Risikomanagement zum Beispiel. Und wir haben relativ früh angefangen, mit denen zu reden, auch schon bevor wir unsere Software wirklich fertig gebaut haben und haben denen gezeigt, sozusagen, was ist unser Stand, wo genau sind wir, warum ist das interessant für die und sind da eben auch diese langen Sales-Zyklen und die sind bei uns genauso lang wie bei anderen durchlaufen. Dann kamen dann halt nach anderthalb Jahren, nach einem Jahr, kamen dann die ersten, die ganz durchlaufen waren. Das sind dann sozusagen die Speedster, wenn man so möchte, von denen, die wir angesprochen haben. War aber ein sehr aufwendiger Prozess auch für uns.
Aber mega wichtig eben, dass du nicht kannst sagen, wir entwickeln jetzt zuerst nur das Produkt und dann, sondern dass ihr parallel dazu Kundengespräche gehabt habt. Ich gehe davon aus, dass ihr dann auch Kundenfeedbacks bekommen habt. Mal gesagt haben, ja, aber es braucht das und das ganz sicher, dass es für uns in Frage kommt. Dann habt ihr das können in die Entwicklung einfließen lassen. Also, dass ihr auch dort laufend schon potenzielle Kunden im Gespräch gehabt habt. Wie viel, jetzt hast du gesagt, 1,5 Millionen war mal erste Runde gewesen. Wie habt ihr die 1,5 Millionen aufgeteilt für Entwicklung und wie viel für Vertrieb?
Also ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen, wir haben ungefähr 80% für die Entwicklung benutzt und die restlichen 20% für alles andere inklusive Sales. Jetzt ist in den frühen Stadien von so einer Firma meines Erachtens nach Sales nicht Sales. Also es bedeutet, wenn man sich so ein klassisches Sales vorstellt, hat man irgendwie so eine Liste von, sagen wir mal, Sachen, die man sagen soll, wenn man mit dem Kunden redet. Und wenn er so reagiert, dann sagst du das. Wenn er so reagiert, dann sagst du das. Und dann verkaufst du am Ende die Software. So funktioniert das nicht, sondern am Anfang ist Sales Business Development. Und Business Development bedeutet, du machst extrem viele Experimente. Das heißt also, du hast eine Hypothese, wie glaubst du, dass dein Produkt funktioniert und von den Kunden angewandt wird und welches Problem dein Produkt löst und wie glaubst du, dass du das dann an diesen Kunden auch verkaufen kannst, beziehungsweise welche Argumente kannst du verwenden, um das zu verkaufen. Und da haben wir einfach extrem viel experimentiert. Wir heißt in dem Fall, weil wir 80% irgendwie in Developer gesteckt haben, heißt ich und damals, unsere erste Mitarbeiterin war Anastasia, das war unsere VP Customer Success. Und wir haben das am Anfang zu zweit gemacht. Irgendwann kam noch Johann dazu, unser VP Business Development. Und der hat uns dann dabei geholfen. Aber wir waren ein kleines Team, haben aber halt die ganze Woche nichts anderes gemacht, als mit Firmen zu sprechen und rauszuhören, wie finden die unser Produkt, wo müssen wir vielleicht auch unser Produkt ändern, damit das perfekt auf die passt. Und das haben wir Tag ein, Tag ausgemacht. Genau.
Also das ganze Geld eben auch in der Entwicklung, das fließt eigentlich einfach in Personalstunden, oder? Ja. Hauptsächlich. Also in Menschen, die Software entwickeln können. Und um die vorfinanzieren können, hat es eigentlich das Investment gebraucht, damit wir dort gute Leute können anstellen, denen einen marktgerechten Lohn zahlen, ja, damit überhaupt etwas Gescheites dabei rauskommt. Das ist eigentlich, für das haben wir Geld gesucht, oder?
Absolut. Das gebraucht hat. So ist es, ja. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir relativ nah an der ETH sind und deswegen von dort eben ganz gut sourcen konnten, diese Leute. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die sind halt teuer, gerade hier in der Schweiz. Es ist einfach so, ja.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quid Business. Das ETH-Spin-off Quid Business übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quid Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quid Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Haben Sie seither weitere Runden gebraucht? Du hast vorher gesagt, es ist so ein bisschen Venture Capital Game. Es ist auch für den Venture Capital Fonds ist es auch immer wieder wichtig, eigentlich, dass er eine neue Bewertung hat, oder? Also, dass er dann auch nicht investiert und 10 Jahre ist es eigentlich keine Bewertung, sondern eine neue Bewertung, wo wieder Menschen gibt, die bereit sind, zu dem neuen Preis Geld zu investieren. Kann ich auch die Firma in meinen Büchern wieder höher bewerten und zeigen, ich habe eine Rendite überhaupt im Fonds. Darum ist es auch dort wichtig, dass man irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit neue Bewertungen überkommt und das nicht zu lange dauert. Wie lange ist es bei euch gegangen, bis ihr die nächste Runde gebraucht habt?
Ja, also wir haben knapp 2 Jahre durchgehalten mit dem Geld und es hat 2 Jahre gelangt. Wir waren dann nach diesen 2 Jahren an einer Stelle, wo wir eben das Produkt hatten, die erste Version davon, ein stabiles und die ersten Kunden, die irgendwie Interesse hatten und auch mit uns eben zum Teil dann Projekte und auch wirklich Software umgesetzt haben bei sich. Und damit konnten wir dann genug Interesse bei den Venture Capitals sammeln, um eben eine neue Runde einzusammeln. Das haben wir mit internen und externen Venture Capital Firmen gemacht. Wir haben dann reingeholt noch Join Capital, das ist ein deutscher Venture Capital, und Seed und Speed, was der Venture Capital von dem Herrn Maschmeyer ist. Und unsere alten Investoren haben natürlich ordentlich mitinvestiert, weil die auch den Weg gut fanden, den wir gegangen sind.
Das sind die, wo du als interne Venture Capital bezeichnest?
Ja, genau. Sozusagen die bisherigen Venture Capitals, also B2B bzw. B2 Venture und Founderful. Und für schon bestehende Investoren ist es auch wichtig, dass sie die Runden nicht alleine machen, die kommen. Weil du möchtest natürlich nicht nur eine interne Validierung haben. Du möchtest, weil sonst bist du ja sozusagen der Macher deines eigenen Glücks, wenn du irgendwie eine neue Runde raised und die internen Venture Capitals geben dir eine höhere Bewertung als die letzte Runde, dann ist zwar ihr Portfolio besser bewertet, aber das kommt natürlich nur dadurch, dass sie halt die bessere Bewertung gegeben haben. Das heißt also, das ist ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Das heißt also, worauf diese Venture Capitals oft achten, ist, dass auch externe Validierung kommt durch andere Fonds. Unter anderem aus dem Grund, aber unter anderem natürlich auch aus dem Grund, weil mehr Venture Capitals bedeutet mehr Firepower, also mehr Geld, das am Ende in die Firma investiert werden kann.
Ja. Kannst du erzählen, wie viel haben wir dort gesucht? Das ist dann jetzt etwa anderthalb Jahre her?
Genau, das ist ungefähr ein Jahr her, stimmt, richtig. Okay. Und wir haben jetzt effektiv 3,5 Millionen Franken, ein bisschen über 3,5 Millionen Franken haben wir eingenommen. Man muss dazu sagen,
dass... In der zweiten Runde oder total? Erste und zweite?
In der zweiten. Das heißt, total haben wir ungefähr 5 Millionen Franken eingesammelt. Ich muss dazu sagen, wir hatten zwischen der ersten und der zweiten Runde hatten wir auch noch eine kleine Angel-Runde. Das heißt also, das war sozusagen die Folgerunde auf die Pre-Seed-Runde. Die zweite Runde war dann die Seed-Runde. Und diese Angel-Investoren haben wir da haben wir relativ wenig Geld eingesammelt, aber wir haben trotzdem eher Angel-Investoren aufgenommen aus dem einfachen Grund, weil die Leute waren, also Angel-Investoren waren, die aus Bereichen waren, die uns sehr weitergeholfen haben. Also als Beispiel waren das Seed-Positionen von Versicherungen und Rückversicherungen und Investoren, die uns eben weiterhelfen konnten in der Journey, auch neben dem Geld, das sie investiert haben.
Ja. Spannend. Kannst du auf die Bezeichnungen eingehen?
Angel-Investoren?
Ja, nein, Angel-Investor, also das auch. Ich sage jetzt, wenn ich es in meinen Worten erkläre, du darfst mich gerne korrigieren, ja. Ein Angel-Investor ist tendenziell weniger Geld als ein Venture-Capital-Investor und ist halt einfach eine Privatperson, die sein persönliches Geld investiert. Und ein Venture-Capital ist eigentlich eine Firma, die Geld einsammelt von Investoren, das bündelt und gemeinsam. Das Geschäftsmodell vom Venture-Capital ist einfach, Geld einsammeln und dann gewinnbringend in Startups investieren und einen Teil zwischen rauszunehmen für Performance.
So. Ja, genau so. Besser
das ist der Unterschied. Und nein, mehr Pre-Seed und Seed. Und, also ist das wichtig, dass man es so bezeichnet? Kann man nicht einfach erste, zweite, dritte Runde sagen? Weil nachher ist es ja dann Series A. Also gibt es da einen Hintergrund, warum das das so muss nennen oder dass man das jetzt so muss bezeichnen?
Ja. Also es ist einfach Marktstandard im Moment. Also im Effektiv hast du natürlich völlig recht. Meines Erachtens nach ist es überhaupt nicht wichtig, wie du die Runde benennst und du hast halt so und so viel Geld eingesammelt. Warum ist es trotzdem wichtig, dass man das manchmal so benennt? Du möchtest eigentlich tendenziell als Firma nicht zu früh eine zu späte Runde machen, damit du nicht plötzlich, also als Beispiel, wenn ich jetzt als erste Runde eine Seed-Runde mache und ich muss aber relativ schnell schon die Series A-Runde danach raisen, dann sind die Ansprüche von Investoren, für eine Series A-Runde muss ein Startup in dem Bereich so und so viel Geld schon machen, also so und so viel Umsatz schon machen oder andere KPIs erfüllen. Und ich glaube, was sich da entwickelt hat über die Zeit, ist, dass die Bezeichnungen immer früher geworden sind. Also ich glaube, ganz, ganz früher gab es überhaupt Series A, war die erste Runde. Ja? Dann ist es irgendwann gab es Seed, irgendwann gab es Pre-Seed. Und das macht man so ein bisschen, um sich davor zu schützen, wenn man einen längeren Weg hat, bis zu dem Punkt, wo man eine Series A einsammeln kann, da nicht irgendwie in diese Box gesteckt zu werden.
Und da geht es halt einfach auch eben Venture Capital Fonds, die sich auf unterschiedliche Phasen auch spezialisieren.
Absolut.
Die einen, die wirklich sagen, hey, wir wollen ultra früh dabei sein in der allerersten Runde, zu kleinen Bewertungen, wo es noch nicht so viel Geld braucht. Und vielleicht auch sagen, wir wollen dann irgendwann wir können gar nicht lang finanzieren. Dann gibt es andere, die eben sagen, hey, ich tue erst ab Series A investieren. Das heisst, wenn ich investiere, dann ist mein Minimum-Ticket 5 Millionen oder so pro Firma. Dann muss ich auch, ja, die Firma muss dann schon anders dastehen, aber am Schluss sind es reine Bezeichnungen, die sich auch irgendwie so durchgesetzt hat. Ja. Und in dem Markt versteht man, von was man redet, aber eigentlich ist es ja eben so eine Bezeichnung, die nur die Leute aus dieser Branche oder aus dem Umfeld verstehen.
Total. Und um auf dem aufzubauen, was du gerade richtig gesagt hast, so Pre-Seed-Investoren, die sich wirklich nur auf Pre-Seed-Runden und Seed-Runden spezialisiert haben, die gehen halt sehr oft nach dem Founder-Team rein und nicht nach den Zahlen, weil es einfach noch nicht geht. Ja? Das heißt also, für die ist die Due Diligence, die machen während dieser Runde, ganz anders als für einen Series A, Series B, Series X Fonds. Ja? Und die sind dann natürlich, je später es wird, umso mehr auf die Zahlen spezialisiert und gucken da deutlich mehr drauf.
Ist ja auch in dem Sinn logisch, weil am Anfang gibt es noch keine Zahlen und Zahlen zeigen dir am Schluss nachher nur, was dass die Leute dahinter effektiv jetzt können. Und wenn halt du noch keine Zeit gehabt hast, muss man das irgendwie annehmen und dir vertrauen. Und nach 5 Jahren kann man dir noch so vertrauen, wenn Zahlen etwas anderes sagen, sieht man einfach, ja, du lieferst das nicht, du versprichst. Oder hey, du haltest das wirklich, was du versprichst. Also werden Zahlen einfach wichtiger, weil sie ehrlicher sind.
Ja. Oder? Ja, voll. Absolut. Klar. Also beziehungsweise du halt schlechter. Weißt du, das eine ist halt sehr subjektiv, das andere ist eher objektiv.
Genau. Ja. Super spannend. Jetzt ist das wieder ein Jahr her.
Ja.
Wie, wenn ist die nächste Runde geplant? Und wenn jetzt du so in deinem Kopf den aktuellen Fahrplan hast, wie viele Runden generell denkst du, dass es überhaupt noch braucht?
Mhm. Ja, das ist eine super Frage. Die werden wir natürlich auch öfter mal von unseren eigenen Investoren gefragt. Wir haben noch genug Geld, um jetzt 1,5 Jahre, 2 Jahre weiter zu operieren. Bis dahin müssen wir an einem Punkt sein, wo eben wir die nächste Runde raisen können. Mhm. Ich werde es echt öfter gefragt, wie viele Runden glaubt ihr denn, dass ihr machen werdet? Und das Einzige, was ich da sagen kann, ich finde immer, es kommt extrem drauf an. Ja? Wenn der Markt eine gewisse Route vorgibt, die bedeutet, du kannst, weißt du, noch in einen anderen Markt reingehen, du kannst jetzt expandieren in andere Länder oder in andere Kontinente wie die USA, dann musst du natürlich deutlich mehr Runden aufnehmen oder mehr Geld in einer Runde aufnehmen, damit du das machen kannst. Wenn der Markt schon interessant genug ist, so wie er ist, und du hast irgendwie ein profitables Businessmodell entdeckt, und dieses Businessmodell ist so, dass es deinen Venture Capital Investoren, die auch eine gewisse Anforderung haben, genügt, dann brauchst du vielleicht doch nicht so viele Runden raisen, oder vielleicht hast du einen Weg entdeckt, wie du sehr, sehr profitabel sein kannst und dich selbst finanzieren kannst. Deswegen, ich möchte hier noch keine Aussage zu machen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall mindestens noch 2 brauchen.
Ja, Venture Capital, das ist ja eigentlich einfach ein Beschleuniger, das Geld, das reinkommt. Also nicht nur genau. Das Geld, sondern eben die Fonds haben in der Tendenz, probiert ja jeder sich auch abzuheben, weil nach wie vor kann man schon sagen, oder? Wirklich die besten Startups, die können auswählen, wer das in sie darf investieren und nicht umgekehrt. Also da geht es nicht darum, hey, ich brauche Geld, hoffentlich gibt es irgendjemanden, der mir das finanziert, sondern ich will die besten Investoren, die mir außerhalb vom Geld am meisten können helfen können. Mit Netzwerk, mit Unterstützungen, mit was auch immer. Da braucht ja jeder Startup ein bisschen etwas anderes, aber so sind auch die Fonds dann wirklich spezialisiert und überlegen sich, was können wir außerhalb vom reinen Finanziellen auch noch bieten. Und das heisst eigentlich die Kombination, oder? Das Geld plus Know-how, Netzwerk meistens, führt einfach dazu, dass es noch schneller geht, das Wachstum. Eben, ich kann Türen öffnen, ich kann Kontakt herstellen. Oder wenn du sagst, in die USA gehen, ja, das kostet einfach mal unglaublich viel Geld. Wahrscheinlich braucht es neue Gesellschaften, wo man muss gründen. Man braucht dort einen Mitarbeiter, der den Vertrieb macht. Man braucht irgendwie alles Mögliche. Und darum, das unterschätzt man auch häufig. Und für das braucht man dann eben Geld zum Wachsen. Ja. Aber wenn du sagst, also, das ist das eine Thema, wann sind ihr profitabel oder sind ihr das schon? Oder wie viel braucht es, dass ihr theoretisch, es ist ja häufig dann eben die theoretische Profitabilität, also wenn man jetzt nicht mehr würde so viel Geld ins Wachstum investieren, sondern einfach Status quo halten, rentabel sein, theoretisch, wenn ist das der Fall? Ist das schon?
Ja, also wir sind noch nicht profitabel. Wir sind auch noch am Wachsen, also im Sinne von, sind jetzt dieses Jahr von 10 auf 16 Leute gewachsen und dementsprechend haben doch einiges an neuem Ausgaben. Aber wenn wir jetzt einfach nur so bleiben, wie wir sind von der Größe her und wir nicht wachsen würden, wir nicht in andere Märkte eintreten würden, dann würden wir es, denke ich, schaffen, in den nächsten 1,5 Jahren profitabel zu werden.
Ja. Aber ist nicht der Plan?
Ist nicht der Plan, nee. Wir wollen schon noch weiter wachsen. Also es ist, wir sind noch, also wir haben Kunden in Europa, bedeutet also sowohl in der Schweiz als auch der EU, als auch in England zum Beispiel und in den Nordics. Wir haben aber sicher noch keine super dichte wir sind noch nicht wahnsinnig durchwachsen durch alle Finanzinstitute, die es hier gibt. Und dementsprechend sind wir weiterhin deutlich am Wachsen und gleichzeitig gibt es neue Märkte. Zum Beispiel haben wir gerade in dem Mittleren Osten den ersten Kunden und wollen da eigentlich weiter in die Richtung wachsen.
Also eigentlich tun es nach einem relativ kleinen Team für die Kunden, die ihr könnt bedienen, was Startup-like ist, super spannend. Wie gross ist überhaupt der Markt, wenn du eben sagst, ja, ich meine, eigentlich gründest du von Anfang an mit dem Venture, also du hast von Anfang an wie ein Investor drin gehabt, das tönt ja dann immer nach Exit. Also das Traumszenario von jedem Venture Capital Fonds ist ein Exit. Also das heisst, irgendwann kommt irgendeine Firma, wo sagt, wir wollen jetzt Calvin Risk kaufen, komplett O-Block, wir wollen alle bisherigen Shareholder auszahlen, für einen Betrag, der natürlich x-fach ist von meiner Bewertung damals.
Ja.
Oder dann der noch seltenere und größere Fall wäre dann meistens ein Börsengang, oder?
Aber, genau, der aber sehr, sehr selten passiert. Aber ja.
Genau, also eben, das ist der sehr seltene Fall. Also meistens ist es ja so, dass du einfach irgendwie jemanden hast, der dich dann kauft.
Ja. Ja.
Du hast vor 3 Jahren knapp haben wir eigentlich gegründet, ein bisschen mehr wie 3 Jahre.
Mhm.
Was war so der Zeitpunkt gewesen, damals im Zeitstrahl, wo du einen Verkauf, also den Exit als realistisch erachtet hast?
Wir haben immer gesagt, dass wir glauben, dass wir einen Exit haben später als 2028. Auch schon damals. Das heißt also, 2028 wäre jetzt in 3 Jahren. Ob das wirklich passiert oder nicht, ich finde, das ist immer so ein bisschen Glaskugel lesen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil haben wir diesen Verkäufer heute schon? Nein. Wissen wir, wo wir in 3 Jahren stehen? Wir haben so ein bisschen eine Ahnung, wo wir hinwollen, ob wir wirklich das erreichen oder ob nicht irgendwas anderes dazwischen kommt. Du weißt das nie. Und dementsprechend finde ich es immer so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen Glaskugel oder Teeblatt lesen, ob du wirklich dann in 3 Jahren verkauft wirst, in 5 Jahren verkauft wirst, an wen du verkauft wirst, wie du verkauft wirst. Es ist immer ein bisschen schwierig. Aber du versuchst natürlich trotzdem, dir eine Hypothese aufzubauen. Und unsere Hypothese ist also, dass wir 2028 Beyond verkauft werden. Und ich glaube, dass das eher in einem Trade Sale passiert als in einem IPO. Aber remains to be seen, ja.
Definitiv.
Ja.
In meinem Podcast sind Startups ja nicht, also ich habe nicht einen Startup-Podcast.
Ja.
Das heisst, es sind nicht alle so Firmen wie deine, die in dem Umfeld sind, mit Geld sammeln, sondern das ist eher die Ausnahme, die Firmen, die bei mir sind. Die meisten sind ganz normale, von Kleinstunternehmer, ein Unternehmer, 10-mal Unternehmen, was auch immer, die gar nie wollen, so Kapitalgeber haben und so weiter. Jetzt natürlich, dein Weg ist ja über Venture Capital gekommen, quasi ins Unternehmertum, aber hast du dir das jemals auch überlegt vorher, wo das zu dir die Frage stellt, will ich überhaupt das Unternehmen gründen, wo ich dann ja auch den Druck habe, ich muss wieder Geld raisen, ich muss die Zahlen liefern, ob ich will oder nicht, weil ich habe einfach noch die Investoren drin, die schon schauen, dass ich Gas gebe.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann einen Exit und dann ist ja die nächste Frage, and what's next? Was ist denn überhaupt? Also hast du dir das mal überlegt, bevor du gegründet hast?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar alleine aus dem Grund, wenn ich, also meine erste Überlegung war, was möchte ich gründen thematisch? Das ist eigentlich meine erste Überlegung gewesen. Weil für mich persönlich zumindest, wenn ich nicht etwas verkaufe, wo ich selber dran glaube und was baue, woran ich selber dran glaube, dann würde ich mir, glaube ich, sehr schwer tun, da irgendwie dran zu bleiben und das und da motiviert zu bleiben. Jetzt gibt es eigentlich 2 Szenarien. Also das Szenario, das ist natürlich immer das beste Szenario, das muss man ganz klar sagen, ist, du hast eine Firma und du musst keine Investoren aufnehmen, weil dann bist du komplett dein eigener Herr, du kannst machen, was du möchtest, wie du es möchtest, du bist natürlich deutlich eingeschränkter, was die Profitabilität angeht und dergleichen. Aber wenn du es ohne schaffst, ist das natürlich super. Ne? Es gibt aber einfach bestimmte Plays, also bestimmte Firmen und Produktarten, die kriegst du einfach nicht aufgebaut, ohne dass du eine Vorfinanzierung hast. Und dazu gehört eben sehr oft die Deep Tech Produkte. Und nachdem wir eben rausgefunden haben, was das für ein Produkt ist, das wir bauen wollen, haben wir uns überlegt, ist das ein Produkt, wo wir glauben, dass wir das auf eigene Faust in die Profitabilität bringen können, oder ist das ein Produkt, wo wir schnell wachsen müssen, wo wir sehr viel vorfinanzieren müssen, weil wir vielleicht auch eine längere Zeit lang am Bauen sind und wo wir vielleicht auch den Markt deutlich schneller durchdringen müssen, damit wir sozusagen andere, damit wir überhaupt überleben, also damit wir andere ausstechen und da das Produkt auch sustainable aufbauen können. Und unsere Antwort war damals ja, und ich glaube auch immer noch, dass das die richtige Entscheidung war für uns. Ich glaube aber nicht, dass das die richtige Entscheidung für jeden ist.
Ja. Das ist jetzt aber sehr produktgetrieben gewesen, also dass du eigentlich gesagt hast, ja, unsere Idee braucht das. Es macht für die Idee, für das Geschäftsmodell, das wir da angedenkt haben, am meisten Sinn. Ja. Hast du nie willst, aber auch für dich noch wie die Folgefrage gestellt, und wollte ich da wirklich, weil du hast es ja vorher auch schon gesehen, also weißt, du hast ja auch schon mit Gründern zu tun gehabt, du hast auch mit Gründern zu tun gehabt, die dann wahrscheinlich gescheitert sind, du hast vielleicht auch mitbekommen, was das kann für einen Druck sein, kann für einen Stress sein, dass das nicht immer nur ein geile super Startup-Gründerleben ist, sondern auch das Gegenteil kann sein, oder?
Also, meistens das Gegenteil.
Also hast du denn dir die Frage auch gestellt, so zum sagen, wollte ich das wirklich oder ist es eigentlich sehr produkttrieben gewesen, ideetrieben, hey, die Idee braucht das, wir wollen die Idee umsetzen, darum machen wir es so. Und ich bin nur das Instrument, um die Idee weiterzubringen. Also interessiert nicht, was ich will.
Nee, wir haben gerade am Anfang, ich und mein Co-Gründer, wir kannten uns ja davor noch nicht, bevor wir die Firma gegründet haben. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich das mit meinem besten Freund oder so gegründet habe. Und dementsprechend mussten wir uns ja auch kennenlernen. Und was wir gemacht haben, was ich von einer anderen Firma mitgenommen hatte, die das auch so gemacht haben und eine gute Idee fand, war, wir haben uns hingesetzt mal eine Woche lang und haben überhaupt nicht über die Idee geredet, sondern haben nur darüber geredet, wie wir arbeiten und was wir wollen. Also sozusagen, was ist uns wichtig? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, einer meiner Punkte ist, ich kann einfach nicht an einem Produkt arbeiten, das ich nicht interessant finde. Es gibt aber natürlich noch viele andere Sachen, die du möchtest. Und eine oder mehrere dieser Fragen war natürlich auch, wollen wir diesen Venture Capital Weg gehen? Und bei uns war jetzt die Antwort ja, das wollen wir. Also wir haben das, ja, also die Antwort ist eigentlich in kurz, ja, wir haben das uns gefragt. Es ist auch ein bisschen, also ist auch ein bisschen damit, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, es gibt viel Druck und du musst gewisse Ziele erreichen, aber auf der anderen Seite musst du ja auch irgendwie das verwirklichen, was du bauen möchtest. Und deswegen, ja, es ist viel produktgetrieben, aber ich glaube, das eine ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass du es überhaupt machst, ist, du musst es mögen, sowas. Und dann ist die einzige Frage meines Erachtens nach das Produkt. Also was gibt das her, was gibt der Markt her? Und genau, und wenn du dann, also sozusagen die Grundvoraussetzung ist der Mensch und das Produkt sagt, und der Markt diktieren dann, welchen Weg du gehst.
Bis jetzt hat es ja funktioniert. Ich finde einfach wichtig, dass man sich das wirklich einmal überlegt, weil eben, man in dieser Bubble innen hat man manchmal auch das Gefühl, es geht nur so. Also ein Unternehmen aufbauen heisst immer, dass man Kapitalgeber braucht. Und das ist ganz, ganz ein kleiner Teil von allen Unternehmen, die gegründet werden. Aber sind wir ganz ehrlich, du wirst nicht ohne Kapitalgeber ein Unternehmen gründen, das in 10 Jahren 1000 Mitarbeitende hat. Also, dass du das aus Eigenfinanzierung anbringst, ist irgendwann, vielleicht kommt dann noch eine Bank und finanziert dann noch etwas und so weiter. Aber das ist also dann wirklich, gibt sicher Ausnahmen. Aber
es dauert halt länger einfach. Aber du kannst es schon schaffen. Also ich kenne schon auch andere Gründer, die das Ganze alleine gemacht haben und die haben das schon auch hinbekommen, eine große Firma aufzubauen. Es hat halt ein bisschen länger gedauert.
Ja, und ich glaube einfach, dort muss man sich wirklich fragen, was will ich in meinem Leben, was macht mich happy, will ich überhaupt so eine grosse Firma haben oder bin ich zufrieden, wenn ich ganz allein einfach mein Ding kann machen, ohne Mitarbeiter, ohne Führung, ohne irgendwas. Wie stellst du dir dein Leben nach einem Exit vor? Ich meine, das ist ja der Best Case, da stellt man sich vor, da wird ein bisschen Geld kommen. Ich meine, ist jetzt eben, wie viel, das ist absolut das Glaskugelnlesen.
Ja.
Wie stellst du dir das vor nachher?
Also ich glaube, realistischerweise, falls wir verkauft werden, muss ich dann wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen bei der Firma bleiben. Ich glaube, das ist immer so. Aber in der Tat würde ich, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Also mir macht das auch einfach so Spaß. Ja. Und ich mache das eigentlich, und ich glaube, mein Mitbewohner, wollte ich gerade sagen, mein Mitgründer fühlt sich an wie ein Mitbewohner. bei dem ist es auch so, dass wir eigentlich, glaube ich, das Ganze nicht wegen dem Entgelt machen, sondern wir machen das, weil wir das cool finden, was wir machen, weil wir überzeugt sind von dem Produkt, das wir bauen, und weil wir einfach auch gerne Sachen auf den Markt bringen, die einen Impact haben. Also es ist, glaube ich, mehr das als das Geld am Ende. Das heißt also, wenn du mich fragst, was glaube ich, mache ich danach? Ich glaube, dass ich einfach das Gleiche weitermache.
Ist ja schön, mega schön, wenn es so ist. Julian, zum Schluss, deine drei Tipps oder Learnings, wie du es auch immer willst nennen, an Leute, die jetzt einen ähnlichen Weg gehen. Also an Leute, die sich überlegen, eben den Startup-Weg zu gehen, Venture Capital zu holen, mehrere Runden zu raisen, schnell zu wachsen. Was sind deine drei grössten Learnings oder Tipps aus den vergangenen drei Jahren seit der Gründung?
Also ich glaube, einer der ersten ist auf jeden Fall Advisor. Und zwar nicht, dass du Advisor dir holst, sondern es gibt so wahnsinnig viele Leute, die dir Tipps geben wollen auf diesem Weg und die gute Ratschläge haben. Und die meisten meinen es auch nett. Und dann gibt es aber super viele, die dir auch Ratschläge verkaufen wollen, also halt Advisor. Und das zu filtern ist extrem schwierig, meines Erachtens nach. Weil du möchtest auf der einen Seite, möchtest du sozusagen auf Ratschläge hören, weil du natürlich nicht alles weißt. Und auf der anderen Seite widersprechen die sich sehr oft und jeder möchte dir irgendwie eigentlich ein bisschen Ratschlag geben. Und was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe erstmal alles abgelehnt, solange die Advisor nicht sozusagen in eine gewisse Vorleistung gegangen sind. Und Vorleistung heißt nicht, sie müssen dir Geld zahlen oder irgendwas oder sie müssen dir umsonst Advice geben, sondern heißt einfach, du hast gemerkt, die haben einen Buy-in in dem, was du machst. Und dadurch haben wir uns super Advisor an Bord geholt, meines Erachtens nach. Also einer ist zum Beispiel der frühere CDO von Barclays und von JP Morgan. Der andere ist hier bei der Generali Schweiz gewesen und hat da CIO gemacht für einige Jahre. Und die haben, ohne die wären wir nicht an dem Punkt, wo wir sind. Aber davor müssten wir halt erstmal die hundertfache Menge an Advisern abschlagen. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Das ist also mein erster Ratschlag. Mein zweiter Ratschlag ist es, ich glaube, dass eine Firma nicht klappen kann, wenn du nicht deinen Employees vertraust. Und was das bedeutet, ist, ich glaube, dass wenn du Micromanaging machst, dann bist du verloren in einem Startup, weil da hast du nicht die Zeit zu. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viel Trubel. Vertrau deinen eigenen Leuten, ist, glaube ich, super wichtig. Mhm. Dann der letzte Punkt, und der ist vielleicht so ein bisschen der kommt ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade gesagt haben. Solange du kein Venture Capital brauchst, nimm kein Venture Capital auf. Du brauchst es, also ich würde mir das lieber, also nicht, dass ich damit unglücklich bin, ich bin da sehr glücklich mit, wie wir es gemacht haben. Aber ich glaube, es ist sehr falsch, nur weil du sagen kannst, hey, boah, ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe übrigens jetzt eine Million geraced.
Als Statussymbol.
Als Statussymbol, dir da ein Venture Capital reinzuholen, wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich glaube, da muss man extrem aufpassen. Genau.
Ja, also ich bin voll bei dir und gleichzeitig hört man aber auch immer wieder, eben, ich habe es nie gemacht, ich weiß nicht grundsätzlich, wie es ist, aber eben aus unzähligen Gesprächen hört man auch immer wieder, dass wenn man sieht, man braucht es, dass man es so früh wie möglich sucht, weil wenn man es erst sucht, wenn man es schon braucht, ist meistens dann zu spät. Oder?
Fair, ja. Also ein bisschen Planning muss man auf jeden Fall haben.
Genau. Hey, den Advisor finde ich extrem wichtig, weil ich glaube, das ist mega unterschätzt. Gute Advisor können einen unglaublich weiterbringen, aber ich glaube, gerade wie in deinem Fall, wenn du nachher Geld einsammelst, dann haben auch all die Berater das Gefühl, da ist ja Geld rum, da kann ich mal gut pitchen. Weil bei einer normalen Firmengründung ist es häufig so, der Gründer hat eh kein Geld für so etwas, man muss es gar nicht probieren, aber bei euch ja umso mehr. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man muss beachten. Das erste ist, ja, hat der wirklich auch hat er bewiesen, dass das, was er erzählt, funktioniert? Also hat er vielleicht vorher etwas erreicht oder ist er in der Position, wo ich her will, oder hat er mal selber etwas in die Richtung gemacht? Oder ist er jetzt einfach Coach, damit er Coach ist? Und was hat er denn vorher gemacht? Also das ist immer schon etwas, wie man schnell herausfindet.
Ja.
Und das ist ja in jedem Bereich, also spielt ja gar keine Rolle, was für ein Bereich das ist, weil ein Coach kann, muss nicht sein, dass es jetzt darum geht, deine Firma gross zu machen, sondern kann auch sein, dass der mich persönlich weiterbringt und irgendwie mir hilft, irgendwie persönlich mit dem ganzen Wachstum rundum zu klar zu kommen. Also es ist ja nicht dann, dass der so muss gemacht haben, dass man das sich überlegt. Und das Zweite, glaube ich auch, zu viele Advisors verderben den Brei. Weil es ist einfach so, oder? Es ist, ein Unternehmen ist nicht geradlinig. Da gibt es nicht richtig oder falsch. Da gibt es so viele verschiedene Wege, die als Ziel können führen können, mit was auch immer. Und darum, wenn du sagst, die widersprechen sich, das heisst nicht, dass einer von beiden falsch ist, sondern es könnten beide Wege funktionieren, aber du musst dich für einen entscheiden und den dann durchziehen. Und wenn du halt zu viel hast, dann wird es schwierig, irgendwo nachher einen Weg sauber zu gehen und da wirklich die richtigen nehmen und dann aber wie mit den Mitarbeitenden denen vertrauen und mit denen arbeiten und nicht immer noch den nächsten Rat zu suchen und nochmal jemanden und nochmal eine zweite Meinung, sondern wenn du entschieden hast, dann auch wirklich mitmachen, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dass das Buy-in von denen super wichtig ist. Ja. Mhm.
Julian, merci viel mal. Super spannend gewesen. Ganz viel Erfolg weiterhin. Und wer weiß, vielleicht in 3-4 Jahren nach dem Exit machen wir mal wieder ein Gespräch und schauen, wie sich jetzt das Leben verändert hat. Ich hoffe, so du kommst dort her. Und danke, bist du da gewesen und hast deine
Geschichte. Danke dir, Nico.
Mach's gut. Dir. Tschüss, ciao.
Ciao.